Die Überlegung, ob es da draußen Planeten gibt, nächster Schritt ist ja Leben. Und die ist ja Jahrtausende alt. Und wir sind die erste Generation, die das weiß.
Ja.
Nicht als Science Fiction oder so sich vorstellt, sondern wirklich weiß.
Ja.
Es ist ein gigantischer Schritt, uns einzuordnen in die Welt. Wir starten Anfang 27 und da muss man ein Jahr, zwei Jahre warten, drei Jahre warten.
Ja, das heißt, wir könnten noch in diesem Jahrzehnt eine zweite Erde finden.
Ja. Die Entdeckung von Leben auf einem anderen Planeten, auch im Sonnensystem, ist immer ein Indizienbeweis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wirklich der einzige Planet im Universum sind, wo Leben ist.
Du sagst ja auch, ihr könnt nicht ausschließen, dass Leben ja auch ganz anders aussehen könnte. Wie denn? Willkommen bei Nah, Neugierig und Negroni. Für die ruhige Zeit rund um Weihnachten und zwischen den Feiertagen haben wir uns ein besonderes Thema für euch überlegt. Und zwar wollen wir heute darüber sprechen, über die zweite Erde und Leben im All. Und das Ganze auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Und das machen wir zusammen mit Professor Heike Rauer. Heike leitet seit 2017 das Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Sie ist auch Professorin für Planetologie und sie ist seit Jahren einfach eine zentrale Figur in der europäischen Planetenforschung und bei der ESA, also der Europäischen Weltraumagentur. Heike beschäftigt sich damit, wie wir draußen im All bei anderen Sternen Planeten finden. Und das sehr große Projekt, das sie leitet, Plato, hat zum Ziel, in den nächsten wenigen Jahren tatsächlich eine zweite Erde im All zu finden. Und mit Heike reden wir nicht nur darüber, wie man das eigentlich macht, wie finden wir eigentlich Planeten bei anderen Sternen und wie schauen wir sie uns genauer an, sondern natürlich dann auch darüber, wie wir Leben im All finden werden und was eigentlich Leben alles heißen kann. Also wir werden versuchen, die Frage zu beantworten, gibt es da draußen Leben im All und wann werden wir es finden? Viel Spaß. Heike, willkommen an der Bar. Die Getränke sind schon da. Wir können direkt loslegen und los geht's bei uns immer mit der Frage, was können andere von dir lernen, Heike?
Dass es unheimlich Spaß macht, wenn man seinen Traumberuf ergreifen kann und schaffen kann.
Ja, das hast du geschafft, würde ich sagen, deinen Traumberuf zu ergreifen. Und das ist ja auch das, worüber wir heute mit dir sprechen wollen. Also natürlich dein Beruf, deine Profession, deine Leidenschaft. Vielleicht fangen wir da mal ganz vorne an oder spulen mal ein bisschen zurück. Irgendwo hatte das Ganze ja so seinen Anfang. Was war denn so dein erster Berührungspunkt mit Astronomie, Astrophysik?
Ja, mein Berührungspunkt war, ich bin ja die Generation, die noch mitbekommen hat, dass Menschen auf dem Mond waren und das im Fernsehen gesehen hat. Und das hat mich als Kind natürlich unheimlich fasziniert, wie, glaube ich, meine ganze Generation. Und dann ist man nach draußen gegangen, hat dann in den Himmel geschaut, die Sterne gesehen und sich gefragt, was da draußen ist. Das war schon so. Das war unheimlich faszinierend über die Raumfahrt, über das Apollo-Programm.
Ja, das heißt, diese Mondlandung, war das 69, ne?
69 und jetzt Anfang 70er.
Ja, das war die Initialzündung für deine Karriere dann auch.
Ich denke schon, das ist schon so, ja.
Ich habe trotzdem über dich gelesen, dass du um ein Haar Kunstpädagogik studiert hättest und dann aber noch gewechselt bist. Wie kam das?
Ohne jetzt der Schule nahe treten zu wollen.
Darfst du ja auch nahe treten.
Aber im Schulunterricht fand ich Physik dann relativ langweilig.
Ja.
Und habe mich da auch nicht sehr engagiert und fand dieses spannende Thema Astronomie, das wurde ja, wo ich herkomme, in Niedersachsen nicht gelehrt. Ich habe dann später nach der Wende jetzt mit den Kollegen gelernt, dass es hier Astronomie als Schulfach gab.
Ehrlich?
Ja.
In der DDR?
Ja.
Ach so, wusste ich nicht.
Ja, mhm. Ja. Leider nicht mehr überall, meistens abgeschafft, aber das ist halt so ein Fach, wo ich kann mir vorstellen, nicht das gehabt hätte als Kind, wo man sowieso für Science Fiction kann man natürlich dann später auch, ne, Raumfahrt und so. Und dann in der Schule. Astronomie ist halt ein tolles Fach, um Interesse an Naturwissenschaften zu wecken, weil man muss was über Physik verstehen, man muss was über Chemie und verstehen, über die Naturwissenschaften. Was aber fasziniert, mehr fasziniert als der Schulstoff. Und dann habe ich halt das Zweite, was ich immer gern gemacht habe, mich künstlerisch betätigt, gedacht, na, dann gehst du in die Richtung.
Okay. Was würdest du, oder wie könntest du es beschreiben, was machst du denn jetzt eigentlich heute genau? Du hast so viel Ämter, bist in irgendwelchen Vereinigungen und so weiter. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Was machst du genau?
Das ist eine sehr gute Frage. Was mache ich genau? Ich bin ich selbst bin hauptsächlich heute Manager. Also das heißt, ich leite ja das Konsortium von einer Satellitenmission der ESA, die wissenschaftliche Community dazu, das sind 900 Leute, die da mitarbeiten, an dieser Satellitenmission. Das muss vorbereitet werden. Wir wollen ja bald starten. Das heißt, wir müssen uns organisieren, wenn wir Daten auswerten. Wer macht was? Ist die Datenpipeline fertig? Ist die Software fertig? Funktioniert das alles? Ja. Wie wollen wir anfangen? Das sind solche Dinge, die, würde ich sagen, als Managementaufgaben heute sind.
Ja, also mehr Excel als Sterne?
Ja, noch nicht mal Excel, mehr PowerPoint und Reden und Videomeetings und viel Reden, viel Kommunikation.
Würdest du manchmal wieder lieber mehr operativ machen?
Das ist eine wirkliche Frage, die frage ich mich jede Woche, weil natürlich ist es auch toll, direkt selber hands-on zu machen, wenn ich mir die Studenten sehe oder meine Mitarbeiter, die direkt noch mit den Daten arbeiten, wo man was produziert. Aber ich glaube, diesen Kampf kämpft jeder mit sich aus und ich habe gelernt zu akzeptieren, dass man sich entscheiden muss, entweder man bleibt in dem Operativen oder man macht den Schritt in Großprojekte hinein. Und wenn man Großprojekte leitet, dann kann man nicht gleichzeitig noch im Operativen sein. Und dann habe ich gelernt, okay, ich muss akzeptieren, dass dann nicht mehr ich das selber mache alles, sondern wenn ich auf eine Tagung gehe und sehe, wie die sich alle vorbereiten, dann sind 100 Leute oder eine ganze Generation, die sich damit beschäftigen wird, was dieser Satellit für Daten liefert.
Ja,
ja, das ist dann eben mein Beitrag zur Wissenschaft, das initiiert zu haben.
Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen, du hast jetzt schon gesagt, ihr wollt bald starten, dieser Satellit und so weiter. Worum geht's da genau?
Ja, der Satellit, von dem ich spreche, heißt Plato, ist eine Mission der ESA, der europäischen European Space Agency.
Ja, also so die NASA nur in Europa, oder?
Genau, das Äquivalent zur NASA in den 70er Jahren gegründet worden in Europa, um auch in Europa eine eigenständige Weltraumagentur zu haben und wissenschaftliche Missionen machen zu können. Wir suchen nach extrasolaren Planeten und wir wollen sie charakterisieren.
Ja, okay. Da steigen wir auch gleich ein. Und wann wollt ihr starten?
Wir hatten als geplantes Startdatum den 16. Dezember 2026. Wir haben jetzt gerade gehört von der ESA, weil der Satellit ist fertig, der wird jetzt getestet und der wäre auch fertig für den Dezember in einem Jahr. Aber die ESA verhandelt mit Arianespace über die Rakete. Wir brauchen ja eine Rakete, die den Satelliten hochbringt. Und das heißt, das muss natürlich auch bei Arianespace in deren Programm, wann Raketen fertig sind, passen. Und da haben wir jetzt gehört, dass wir ein Startfenster haben für das erste Quartal 27 mit wahrscheinlich eher früher in 27. Also ich sage, wir starten pünktlich. Ganz ehrlich gesagt, dass wir wirklich kurz vor Weihnachten starten, da braucht es nicht viel, um zu sagen, okay, lass uns mal Anfang Januar starten.
Ja, okay.
Also Anfang 27.
Und war das immer der Zeitplan? Ich kenne das so von so großen Missionen, die werden dann immer angekündigt und dann verschiebt sich das fünfmal. Und dann James Webb zum Beispiel war auch so ein Thema, was dieses große Weltraumteleskop, was sich, glaube ich, lange verschoben hat.
Ja. Nee, bei Plato ist nicht so schlimm. Wir hatten, als wir ausgewählt wurden, das war 2014, hatten wir tatsächlich 24 als Startdatum, war vorgesehen von der ESA für diese Mission. Und jetzt ist es dann zwei Jahre später. Das ist in der Anfangsphase passiert, als das Design passieren sollte. Es sind auch Finanzflüsse und Verfügbarkeiten, die dann gesagt, ESA sagte, okay, es startet zwei Jahre später. Die Entscheidung war dann 17 und seitdem sind wir aber stabil. Also also jetzt zwei Wochen Startverschiebung über Weihnachten zähle ich jetzt mal nicht. Wir sind on time und der Satellit ist fertig und wir sind on time.
Super. Das ist wirklich gut. Ja, das ist gut. Bevor wir auch auf den Satellit und die Mission und so kommen, müssen wir erstmal über Exoplaneten generell sprechen. Jetzt sind wir ja kein Astronomie-Podcast, das heißt, wir müssen das auch ein bisschen erklären, Heike. Was sind Exoplaneten?
Exoplaneten oder extrasolare Planeten sind Planeten, die um andere Sterne kreisen. Also nicht unsere Planeten kreisen um die Sonne und extrasolare Planeten, kreisen um andere Sterne.
Okay, gut. Also das, was wir hier kennen, Erde, Mars und so weiter, gibt es überall anders auch da draußen. Das erforscht ihr. Seit wann kennen wir Exoplaneten?
Die ersten Planeten, die um sonnenähnliche Sterne kreisen, also Sterne, die unserer Sonne ähnlich sind, das wurde 1995 entdeckt. Okay. Dafür gab es dann 2019 den Nobelpreis für die Entdecker, unsere Schweizer Kollegen Michel Mayor, Didier Queloz, die das entdeckt haben, Mitte der 90er Jahre.
Ja. Also es ist eigentlich noch ein relativ junges Forschungsfeld, kann man schon sagen, oder? 30 Jahre ist noch, ja, ist noch nicht so lang. Ja, ja. Wie viele kennen wir denn mittlerweile?
So um die 6.000.
6.000. Und werden täglich mehr oder ebbt das mittlerweile ab?
Nicht täglich, aber monatlich.
Ja,
ja,
mhm.
Das hängt natürlich an den Satelliten und bodengebundenen Programmen, die suchen und entdecken.
Ja, ja, ja. Okay, jetzt, wenn wir da so in den Himmel schauen und so weiter, wir sehen die Sterne, aber es ist ja jetzt so schwer vorstellbar, wie sieht man da jetzt einen Planeten, der in möglicherweise Hunderten, ich weiß nicht, vielleicht noch weiter entfernt, Hunderten Lichtjahren, Tausend Lichtjahren, keine Ahnung, so einen Stern umkreist. Kannst du es mal so erklären, dass es, ich sag mal, meine Oma versteht oder vielleicht ich auch verstehe?
Kann ich. Ich hole allerdings ein bisschen aus, weil es verschiedene Methoden ist. Das, was man gerne hätte, ne, ist ja, ich gehe mit dem Teleskop, mit einer Kamera hinten dran, also mit bloßem Auge, das wäre natürlich noch schöner, das kann man vergessen. Okay?
Aber
mit dem Teleskop, ich mache ein Bild und dann sehe ich die Planeten. Mhm. Na, das nennt man Direct Imaging, direkte Abbildung.
Ja.
Und das wird die Technik der Zukunft sein.
Ja.
Aber heute, heute kann man damit Planeten entdecken, tut man auch, aber die räumliche Auflösung ist halt so, dass man, der Stern ist über 1 Million Mal heller als die Planeten. Das ist das Problem.
Ja.
Der Stern überstrahlt das alles. Das ist so, als wenn Sie ein Leuchtturm, als Beispiel ist immer der Leuchtturm und ein Glühwürmchen neben dem Leuchtturm, das sehen Sie halt nicht, weil der Leuchtturm viel heller ist.
Ja.
Ich kann aber, wenn ich die Hand hebe und so den Leuchtturm, ich muss jetzt meinen Leuchtturm, ich decke dich mal ab, ne, dann könnte ich das, was dann, so ein, wie wenn einen die Sonne blendet im Sommer, nicht? Man hebt die Hand und deckt sie ab, und dann kann man das, was daneben ist, wieder sehen.
Mhm.
Das ist eine Technik, die funktioniert auch, macht man auch, aber da kommt man halt nicht auf die inneren Planeten. Und die Planeten, die man heute findet damit, sind Planeten, die sind, wenn man das jetzt auf unser System überträgt, außerhalb der Neptunbahn. Also viel weiter draußen, sehr weit entfernte Planeten. Planeten, die auch noch sehr jung sind. Also es ist nicht, wir könnten unser Sonnensystem mit der Technik heute noch nicht entdecken.
So.
Dann muss man sich natürlich fragen, wie hat man denn die Planeten entdeckt? Und dann gibt es zwei Methoden. Und die Methode, mit der die ersten Planeten entdeckt wurden, heißt Radialgeschwindigkeitsmethode, ist ein sperriger Name.
Ja.
Das Problem ist, ich muss einen Planeten entdecken, den ich nicht sehe.
Ja.
So. Dann muss man sich fragen, was sehe ich denn?
Ja.
Was ich sehe, ist der Stern. Die Sterne senden Licht aus,
wissen
wir von unserer Sonne, sehen wir abends am Himmel.
Ja.
Das heißt, den Stern sehe ich.
Ja.
Und dann weiß ich, wenn der Planet um den Stern kreist, dass die eigentlich umeinander kreisen. Das merkt man oder kann jeder ausprobieren, wenn er ein kleines Kind in der Familie hat und man nimmt sich so an der Hand und kreist umeinander, hat vielleicht jeder schon mal gemacht mit kleinen Kindern, dann ist man zwar als Erwachsener, steht man fest, aber man steht nicht wirklich fest. Ne? Man bewegt sich auch so ein bisschen mit. Warum? Weil beide gemeinsam um den Masseschwerpunkt kreisen, wenn ich es jetzt mal als Physikerin ausdrücke.
Okay.
Ja, dass die Engländer haben ein schönes Wort dafür, die sagen, der Stern wobbelt. Also er bewegt sich so. Ne? Und zwar mit der gleichen Periode, die der Planet braucht, um drumherum zu laufen.
Mhm.
Und wenn sich der Stern bewegt, dann kann ich das sehen, weil der Stern sendet Licht aus.
Mhm.
Das Licht kommt zu uns und wenn der Stern sich, wenn er sich so bewegt, gerade auf dich zubewegt, wird das Licht ein bisschen, werden die Wellenlängen ein bisschen gestaucht.
Ja.
Wenn sich der Stern wegbewegt, werden sie ein bisschen gestreckt.
Ja.
Kennst du auch? Doppler-Effekt hat wahrscheinlich jeder in der Schule gehabt. Das Tütata fährt vorbei und die Höhe ändert sich. Das ist genau der gleiche Effekt. Nur, dass es beim Licht, man hört es nicht, sondern man sieht es. Das heißt, das Licht wird mal ein bisschen blauer und mal ein bisschen roter.
Okay.
Und wenn das passiert, wann misst man das, diese Verschiebung, wenn das passiert mit einer Periode, periodisch, weil der Planet dreht sich da drumherum, passiert also periodisch, dann weiß ich, da kreist was drumherum.
Okay.
Und ich kann aus der, wir nennen es Amplitude, also wie viel blauer, wie viel roter es wird, kann ich ausrechnen, wie schwer das Objekt ist, das drumherum kreist.
Aha.
Ah, dann kriege ich schon eine Idee der Planetenmasse. Und wenn ich dann, und so ist es auch die Kollegen, die das, Michel Major, der kommt eigentlich der kam aus der Richtung der Doppelsterne, also Sterne, die einander umkreisen. Und die Messmethoden wurden immer verfeinert, immer besser, bis er nicht nur den Stern, der drumherum kreist, messen konnte, sondern auch ein Objekt, das so leicht ist wie ein Jupiter, schwerer wie ein Jupiter. Und dann war man im Bereich der Entdeckung der Planeten.
Okay.
So, und damit hat man schon mal eine untere Grenze der Masse. Und die andere Methode ist die heute die meisten Planeten entdeckt, das ist die Transit-Methode, die auch Plato anwenden wird. Mhm. Die nutzt einen anderen Effekt, wenn ich einen Stern anschaue, Sterne senden Licht aus. Ja, ne? Wenn jetzt aber ein Objekt ich beobachte dich, du sendest Licht aus. Ja. Ja, und ich nehme mal einen Planeten, der kommt jetzt hier, der umkreist mich. Ja. Ja, oder der nicht mich, sondern dich. Ja. Aber er zieht jetzt hier durch die Sichtlinie.
Okay.
Hey, wenn der Planet zwischen uns beiden steht, dann kommt nicht mehr so viel Licht von dir bei mir an wie vorher. Ja? Okay. Das heißt, wenn man die Helligkeit des Sterns misst und die Helligkeit nimmt ab plötzlich, und wenn der Planet durch ist, nimmt sie wieder zu.
Okay.
Dann kann ich, wenn ich Lichtkurven nennen wir das, das heißt, wir messen die Helligkeit des Sterns über die Zeit, die ganze Zeit. Ja. Und wenn dann ein Dip ist, eine Verdunkelung, das ist das Detektionssignal. Und je größer der Planet ist, desto tiefer, desto mehr verdunkelter. Mhm. Ne? Kleine Planeten verdunkeln weniger. Mhm. Dann kann ich die Größe bestimmen.
Okay.
Und das heißt, die Systeme, und das sind die besonders interessant ist, wo ich beide Methoden anwenden kann.
Ja.
Radialgeschwindigkeitsmethode, Transitmethode. Mhm. Die eine gibt mir eine Masse, die andere gibt mir einen Radius.
Ja.
Und wenn ich von einem Körper Masse und Radius habe, was habe ich dann?
Noch was Drittes, was ich aus dem Physikunterricht kenne.
Dichte. Vergessen aber
Dichte.
Genau, die Dichte.
Wirklich?
Da hast du eine Dichte.
Zufallstreffer.
Ja. Genau, da hast du eine Dichte. Und wenn die Dichte, 5-6 Gramm pro Kubikzentimeter sind, da frage ich jetzt nicht, was es ist, aber das ist die Dichte von Gestein.
Also.
Ne? Und so ein Eiswürfel, jetzt habe ich leider keinen Cocktail
mehr. Ich habe hier einen drin,
Eiswürfel. Siehst du, der Eiswürfel da drin, der hat die Dichte von 1 Gramm pro Kubikzentimeter.
Okay, er hat viel weniger Dichte als
Gestein. Viel weniger Dichte, genau. Und Gas, so ein Gasvolumen hätte auch so 1 Gramm pro Kubikzentimeter weniger. Das heißt, wenn ich Masse und Größe habe, habe ich eine Dichte.
Ja.
Und wenn die Dichte dann eher im Bereich von 5-6 Gramm ist pro Kubikzentimeter ist, weiß ich, es ist ein Gesteinsplanet. Ist sie mehr bei 1 Gramm pro Kubikzentimeter weniger, weiß ich, es ist ein Gasplanet oder ein Eisplanet.
Okay.
Das heißt, ich habe dann schon eine Idee. Nicht nur, ich habe ihn gefunden, ich weiß, wie lange er braucht, einen Stern zu umkreisen. Wenn ich den Herrn Kepler, Johannes Kepler, bemühe, aus dem Keplerschen Gesetz kennen wir den Abstand, wie weit ist er weg vom Stern ausrechnen. Und wenn ich Masse weiß, dann weiß ich auch noch, ist es eher ein Gesteinsplanet oder eher ein Gasplanet.
Wow, so viel kriegt man raus, ohne das Ding je gesehen
zu haben. Ohne das Ding gesehen zu haben.
Ja.
Im Gegenteil, wenn ich es sehe, muss ich ja Annahmen treffen. Das sind wirklich direkte Messungen der Masse und des Radius. Deswegen diese beiden Methoden werden immer ihren Werten, ihre Wichtigkeit behalten, auch wenn die direkte Abbildung mal so weit ist, dass man auch ganz nahe Planeten am Stern sehen kann.
Ja. Bei der zweiten Methode, wo du die Transits dir anguckst, muss ich aber ja irgendwie Glück haben, weil wenn jetzt der Planet mich, du hast jetzt das Beispiel gebracht, wenn ihr uns zuguckt, könnt ihr es ja auch sehen, der zieht vor meinem Kopf. Okay, kann ja sein, aber der kann ja auch so um mich rum, dann siehst du ja nichts davor.
Genau, genau. Die Transit-Methode hat den Nachteil, dass sie eben, wir können nur die Systeme entdecken, wo wir von der Seite auf die Bahn schauen, ne, dass es durchläuft. Ja. Das heißt, die meisten sehen wir nicht.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, man schaut dann sich ganz viele an, oder? Und dann hofft man einfach drauf, dass da möglichst viele auch einen Transit machen und so weiter. Vielleicht ist das noch ein guter Moment, nochmal darüber zu sprechen, wie viele Sterne und damit potenzielle Planeten es denn da draußen eigentlich gibt. Das sind ja viele, ne? In der Milchstraße. Bleiben wir vielleicht mal bei unserer Galaxie.
Ja, alle, die wir finden, gehören zu unserer Galaxie, zu unserer Milchstraße. Und es ist sogar noch schlimmer, die sind alle in unserer nächsten Nachbarschaft.
Ja.
Wobei die nächste Nachbarschaft sind Hunderte bis Tausende Lichtjahre.
Mhm.
Die Milchstraße selber ist viel, viel größer. Unser Blick reicht jetzt gerade in so, was um uns herum ist.
Ja.
So, und wenn man dann schaut, wie viele Sterne es in der Milchstraße gibt, es muss Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Planeten geben.
Ja.
Wenn man von den Statistiken, die wir bisher haben, wissen wir, dass jeder zweite Stern am Himmel einen Planeten hat.
Okay.
Ja. Was wir nicht wissen, ist, wie viele davon kleine Gesteinsplaneten sind.
Ja, okay. Ja,
das
genau.
Ist nochmal eine andere Sache.
Aber Planeten sind normal.
Planeten sind normal.
Okay, das wusste man auch vor 30 Jahren noch nicht. Ne?
Das wusste man nicht und das ist auch etwas, wo ich gerne sage in Outreach-Vorträgen, dass man sich das wirklich mal in den Kopf sinken lassen muss, Denn die Überlegung, ob es da draußen Planeten gibt, nächster Schritt ist ja Leben noch. Ja, ne? Aber erstmal überhaupt Planeten, die ist ja Jahrtausende alt, die kann man ja zurückverfolgen. Immer haben sich Menschen darüber Gedanken gemacht. Und wir sind die erste Generation, die das weiß.
Ja.
Ja, nicht ja. als Imaginisation, Science Fiction oder so sich vorstellen, sondern wirklich weiß.
Ja. Ja,
das okay. ist ein gigantischer Schritt, in, ja, uns einzuordnen in die Welt.
Ja. Ja, absolut. Macht man sich, glaube ich, außerhalb des Feldes oft gar nicht so bewusst. Aber ja, klar, ist ja jetzt auch die Grundlage, sich dann zu fragen, okay, und gibt es da auch noch ein paar, die so sind wie unsere? Ja, kommen wir gleich noch drauf. Lass uns noch mal kurz über Plato sprechen. Das ist ja jetzt dann die Mission, die du verantwortest, die zum Ziel hat, wahrscheinlich noch mehr Planeten zu finden. Oder was ist denn das Ziel überhaupt?
Ja, Plato möchte noch mehr finden, klar, ja. aber wir wollen nicht einfach nur noch mehr finden, sondern wir haben ein bisschen zwei Ziele. Einmal wollen wir finden, und zwar ist es so, dass die Messgrenze für Planeten, von denen man beides hat, Masse und Radius, also eine Dichte,
ja.
Die also die Natur des Planeten besser eingrenzen kann. Mhm. Die Messgrenze ist so, dass eine Venus und eine Erde um unsere Sonne im Moment nicht detektiert werden könnten.
Also.
Ja, genau. Und wir wollen diese Messgrenze mit Plato runterdrücken, sodass wir in der Lage wären, wenn es einen erdgroßen Planeten gibt, um einen Stern wie unsere Sonne, dass wir den finden.
Ah ja. Und das können wir nicht im Moment, weil die sind die zu klein oder zu nah dran? Was ist das Problem?
Sie sind zu weit weg.
Ach, zu weit weg.
Okay. Das heißt, man muss lange beobachten, um genügend Events zu bekommen. Ja? Weil so ein Dip in der Lichtkurve, ja, es ist noch kein Sinn. Man muss ja die Periode haben, braucht man also mindestens zwei. Und dann schauen wir halt hellere Sterne an und lange Zeit.
Ja, das ist mir jetzt auch gerade klar geworden, weil bei diesen Transits, wenn du sagst, man muss natürlich den mehrmals sehen, damit man auch sicher ist. So. Und klar, wenn man sich jetzt, wir haben unser Planet umkreist es in 365 Tagen, unseren Stern. Das heißt, wenn ich den dreimal sehen will, dann muss ich ja drei Jahre hingucken. Ne?
Genau, da muss lange warten.
Das macht ihr mit Plato also?
Das machen wir. Mhm. Die Kepler-Mission der NASA hat auch 4 Jahre auf ein Bildfeld geschaut, aber die... Bei der Kepler-Mission wusste man noch nicht so viel, als die designt wurden, die frühe Mission, wusste man noch nicht so viel über die Planeten. Man hat gedacht, wenn ich den Radius messe, ist gut, dann weiß ich, was das ist. Mhm. Jupiter ist groß und die Erde ist klein, also wenn ich das habe, dann weiß ich, was das für ein Planet ist.
Gut. Ja.
So. Aber aus den 5000 Planeten, die wir jetzt haben, haben wir was Neues gelernt. Wir haben gelernt, es gibt Planeten, die sind dazwischen. Die gibt es in unserem Sonnensystem nicht. Okay. Ja, Planetentypen, die man nennt sie Mini-Neptune oder Mini-Gasplaneten. Ja, oder, und dann gibt es Supererden, also große ja. Gesteinsplaneten. Das ja. sind einfach Typen, die gibt es bei uns nicht.
Ja.
Und das heißt, diese Unterscheidung zwischen, diese Grenze zwischen Gesteinsplanet und Gasplanet, die ist gar nicht so scharf.
Mhm.
Das heißt, man muss beides haben, Radien und Massen, und das heißt, man muss helle Sterne untersuchen und da lange hinschauen, und das macht im Moment keine Mission, das wird Plato dann machen.
Okay.
Genau. Und was wir noch machen, weil wir die Sterne so analysieren, ist, wir werden die Alter der Sterne bestimmen.
Ah, okay.
Und wenn genauer bestimmen, als es heute geht, also die Methoden verbessern und neu kalibrieren. Und das ist deswegen interessant, weil die Alter von so einem Feldstern am Himmel gar nicht so gut bekannt waren bisher, auf einen Faktor 2, so ungefähr.
Was heißt Faktor 2? Also,
naja,
kann auch doppelt so alt sein.
Genau, kann auch doppelt so alt sein.
Okay, das ist nicht sehr genau.
Das ist nicht sehr genau. Okay. Und da wollen wir halt nochmal schauen, dass... Finde ich persönlich, das ist dann, wenn wir das im großen Stil machen, für Einzelobjekte kann man es heute schon, wir wissen, dass die Methode funktioniert, aber im großen Stil machen, dann können, wir sehen ja am Himmel Sterne, die verschieden alt sind.
Mhm.
Und wenn wir das im großen Stil haben, können wir Planeten sehen, wir Planetensysteme, die verschieden alt sind. Mhm. Wir haben ja unser Sonnensystem, wir sind 4,5 Milliarden Jahre alt.
Ja.
Stellen Sie sich vor, wir finden ein System, was uns wirklich gleicht, aber nur halb so alt ist.
Ja.
Oder doppelt so alt ist.
Ja,
ja, das ist ja sehr interessant, ja, dann stimmt. zu schauen, wie haben die sich denn entwickelt. Das, was nur halb so alt ist, sieht das so aus, wie wir denken, die Erde aussah?
Ja. Vor,
ja. Ne? Oder nicht? Und wie sieht denn die Zukunft aus?
Ja, okay.
Ja, das ist total spannend und geht bisher nicht, weil wir nicht genügend Systeme haben, wo die Daten hinreichend genau bekannt sind.
Okay. Ja. Und Plato ist ein Satellit, richtig? Das heißt, das Ding wird ins Weltraum geschossen.
Ist auch ein Philosoph, aber wir reden von Satelliten.
Genau, wir reden von den Satelliten, genau. Und der wird dann in den Weltraum geschossen und beobachtet dann von dort, weil man da mehr sieht.
Mhm. Okay. Ja, nicht mehr sieht, sondern wir wollen ja die Helligkeit von Sternen messen, möglichst genau. Mhm. Und wir wollen die Störungen messen, die von den Planeten kommen. Ja. Wenn Sie an den Himmel schauen, dann sehen Sie, dass die Sterne so ein bisschen flackern. Ja. Ja, die Sterne sind oft nicht, also manchmal an schlechten Tagen sieht man es mit dem bloßen Auge, dass die Sternhelligkeit nicht konstant ist. Und das liegt nicht am Stern, also mit der Genauigkeit, das liegt nicht am Stern, sondern an unserer Erdatmosphäre. Ja. Das heißt, wir müssen außerhalb der Erdatmosphäre gehen, um die Störung durch die Atmosphäre nicht zu haben.
Okay, ja. Wie groß ist so ein Satellit?
Wie groß ist der Satellit? Wir hatten,
könnte der jetzt hier neben uns?
Nein, könnte nicht. Einfach so hoch, doppelt so hoch wie unsere Decke hier.
Doppelt so hoch wie die Decke. Also, keine Ahnung, 5-6 Meter.
Ja.
Okay. Und echt so ein Trumm ist das?
Ja, ja, der ist groß.
Und wie, also das ist so ein Kasten, wo dann irgendwie, ich kann mir das wirklich gar nicht vorstellen, Kameras dran und drauf?
Ja,
oder?
Genau. Also klar, wir haben das, was man die Satellitenplattform nennt, also Satellitenbus im Jargon. Das heißt, es ist die Plattform, da ist der Treibstoff drin, da sind Düsen drin zum Steuern, da sind Instrumente, das sind Antennen, die das Signal zur Erde schicken, zentraler Bordcomputer. Dieser Satellitenbus, der wird in der Industrie gebaut, im Auftrag der ESA, in einem Industriekonsortium geleitet von OHB in München, also ganz bei Ihnen in der Nähe.
Ja.
Und auf dem Satelliten sind Kameras, die wurden designt und zum großen Teil entwickelt in einem Konsortium aus wissenschaftlichen Instituten, auch wieder in Kooperation mit vielen Industrieunternehmen.
Ja.
26 Kameras.
Ja.
Jetzt fragen Sie, wie groß ist so eine Kamera? Das kann ich Ihnen zeigen. Eine Kamera ist etwa so groß.
So groß, so ein Meter oder so.
Ja, so ein bisschen kleiner. So,
ja, okay.
So. Davon 26 auf eine Plattform, das ist so eine Treppe, eine stufenförmige montiert. Die wird dann auf den Satelliten montiert. Kommt ein Hitzeschild drumherum, Solarpaneele und dann haben Sie Ihren Satelliten.
Okay.
Genau.
Klingt ja ganz einfach.
Ja, es ist nicht. Also wenn man schon sind. Allein im Konsortium, das an den Kameras gearbeitet hat und den zugehörigen Bordcomputern und so weiter für die Kameras, sind über 100 Institute und Unternehmen beteiligt. Und das Satellitenkonsortium jetzt, der Industrie, die den eigentlichen Satellitenbus baut, das sind auch nochmal eine große Anzahl von Firmen.
Okay. Und das heißt, kann man sich das so vorstellen, also die ESA sagt, wir wollen so eine Mission machen. So, oder? Ne? Da ist schon falsch. Okay, wie läuft es dann?
es läuft so bei in Europa. Die ESA macht sogenannte Calls-Ausschreibungen. Das heißt, die ESA hat ein Programm, die sagt, okay, alle 3-4 Jahre wollen wir so eine mittlere Satellitenklasse schicken, so alle Jahre dann einen großen, nicht so etwas. Und wenn es dann ansteht, gibt es einen Call, also heißt eine Ausschreibung.
Ja.
Und ESA sagt, okay, wir wollen jetzt die nächste Mittelklasse-Mission planen.
Mhm.
Dann gibt es ein Datum, kann man sich bewerben. Dann wird in den wissenschaftlichen Instituten überlegt, was ist wissenschaftlich interessant, wie könnte das aussehen.
Mhm.
Ein erster Design, grob gemacht und vorgeschlagen. Und die ESA hat dann Auswahlgremien, das ist ein mehrstufiger Prozess. Und das fängt an mit zwei Gremien, die mit Wissenschaftlern besetzt sind. Das heißt, das erste Auswahlkriterium ist die wissenschaftliche Fragestellung. Es muss so sein, dass man sagt, wow, ja, das muss man machen.
Ja.
Das müssen Sie haben. Sie müssen Science Case haben, wo auch die Leute, die nicht ihr Fach sind, die was ganz anderes machen, trotzdem sagen, ja, das wollen wir machen.
Ja, so, da ist mit zweite Erde immer gut, ne?
Ja, war gut. Aber es gibt auch andere, die auch gut sind am Ende. Ja. Aber da, das ist also der stärkste Filter, ist, es muss etwas sein, wo man sagt, das ist den Aufwand wert und das Geld wert und das ist wow.
Ja.
Die ESA macht natürlich auch gleich parallel einen ersten Check, ob das technisch überhaupt machbar ist. So, ne? Also so was so völlig, wird dann auch schon ausgesehen.
Ja. Ja.
Also es muss technisch machbar sein, von ESA technisch für machbar gehalten werden. Und die Wissenschaftler müssen kommen mit einer tollen, spannenden, wichtigen Frage.
Okay.
Und dann gibt es halt einen zweistufigen Prozess und am Schluss, am Ende, die Entscheidung wird dann getroffen von einem Gremium, in dem sitzen alle Vertreter der Weltraumagenturen der Nationen, die an der ESA beteiligt sind.
Ja.
Ja, es ist ja ein Zusammenschluss verschiedener Länder aus Europa. Und die machen dann die Endauswahl.
Okay. Ja, das heißt, das wusste ich euch, die ESA sagt sozusagen, okay, wir haben da diese Gelegenheit, wir können da wieder so eine, jetzt in dem Fall Mittelklasse-Mission machen. Sagt mal, was sollen wir machen? Dann können sich alle möglichen Wissenschaftler, können da ihre Ideen einreichen. Dann wird die bestenfalls irgendwie ausgewählt. Dann jetzt, sagen wir, die ESA sagt, okay, machen wir. War ja dann so bei Plato, oder?
Mhm.
War dann Plato deine Idee?
Plato war, es gab Plato... eins, sagen wir mal so. Wir hatten zwei Anläufe, das ist auch üblich, dass so eine Mission mehrere Anläufe braucht.
Ja.
Und in der ersten Auswahl war es so, dass es zwei Missionen gab, die praktisch gleich auf waren.
Mhm.
Dann ging es in das SPC, das Gremium der Agenturvertreter, wo die Endauswahl kommt. Und die andere Mission war Euklid. Euklid fliegt jetzt und liefert tolle Ergebnisse, wurde damals ausgewählt. Ging es um dunkle Energie und das ist natürlich auch total spannend.
Ja.
Und da kam der Nobelpreis am Tag der Auswahl, vormittags, für dieses Fach. Da haben wir verloren.
Und Momentum war nicht auf eurer Seite.
Da haben wir Pech gehabt. Ja. Ich sage mal ehrenhaft verloren gegen einen anderen Science Case, der auch total spannend ist.
Ja.
Also gut, war dann so.
Ja.
Und Euklid ist unter französischer Leitung, der war der PI aus Frankreich. Und Frankreich hat dann gesagt, wir können nicht noch eine machen.
Okay.
Und dann war die Frage, wer es übernimmt. Und da habe ich natürlich hier in Deutschland gefragt, wollen wir das machen, und habe ein Okay gekriegt.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, dann bewerben wir uns nochmal.
Ja.
Okay. Und dann wechsle ich die Rolle nicht von der wissenschaftlichen Leitung in die Konsortiumsleitung.
Okay. Und dann... sagt die ESA, gut, machen wir Plato, und dann kommst du und stellst dieses wahrscheinlich ja riesige Konsortium, du hast es ja gerade schon ein bisschen beschrieben, aus Firmen, die da irgendwelche einzelnen Teile und so weiter zuliefern, auf die Beine, oder stelle ich mir als ein gigantisches Projekt vor?
Ja, es ist ein gigantisches Projekt. Also wir haben auf das Konsortium ist jetzt 900, hat 900 Mitglieder.
Ja. Also Menschen, oder?
Menschen, Menschen, nicht? Und über 100 Institute, die zu koordinieren sind.
Jetzt mal, natürlich wünscht sich's keiner, aber was würde denn passieren, wenn die Rakete beim Start explodiert und das Ding ist hi?
Daran mag keiner denken, es hat auch noch keiner gefragt.
Entschuldigung, ich wollte keine Wunden aufnehmen. Ja, aber würde man dann sagen, okay, bauen wir nochmal, oder ist das Thema durch
dann? Also das ist dann eine Entscheidung der ESA.
Okay.
Ja. Also wenn sowas passiert, ich hoffe auf ESA. Bisher ist es so, dass ESA seine Mission, wenn sie gesagt hat, wir machen die auch gemacht hat. Es gab ja die Cluster-Mission, wo die tatsächlich in den Pazifik gefallen ist.
Ach so, echt? Ist schon mal passiert?
Einmal, ja.
Okay.
Mhm. Und die hat ESA dann nochmal gebaut.
Ach echt?
Ob ESA das nochmal machen würde, weiß ich natürlich nicht.
Ja.
Aber sagen wir, etwas, worauf wir Europäer sehr stolz sind, ist, wir brauchen vielleicht lange im Entscheidungsprozess, und das ist vielstufig und schwierig.
Mhm.
Aber wenn dann die Entscheidung da ist, wir machen das,
dass
wir es dann auch gemacht haben.
Okay,
aber,
gut.
Wie gesagt, das ist eine ESA-Entscheidung.
Ja,
das
gut.
Ich mag daran nicht
passieren.
Denken.
Nein, wird nicht passieren, genau. Heike, was wäre denn dein persönlicher Traumfund bei Plato?
Ja, die zweite Erde, wo man sagt, was ist eine zweite Erde? Aber ein Gesteinsplanet mit einem Jahr Umlaufperiode um einen Stern, der wirklich ähnlich ist unserer Sonne.
Ja.
Das, was man eben heute nicht kann, nämlich die kleinen Gesteinsplaneten finden, um wirklich der Sonne ähnliche Sterne, das soll Plato schaffen.
Okay, das heißt, das ist eigentlich jetzt so die erste Mission, die eine reelle Chance hat, eine zweite Erde zu finden.
Ja, würde ich
sagen. Ist wirklich so, ja?
Ja, ohne Plato werden wir sie nicht finden. Ob Plato sie findet, kann ich Ihnen nicht versprechen, weil wir uns darüber streiten können, wie viele es gibt und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist.
Ja.
Aber ohne Plato werden wir sie nicht finden.
Okay. Jetzt hast du gesagt, wir kennen ja schon einige tausend Exoplaneten. Haben wir schon ein Gefühl dafür, wie viel davon zweite Erden sein könnten?
Ja, da gibt es Schätzungen, viele, die publiziert sind.
Ja.
Und wir haben sie mal zusammengetragen. Das ist ganz interessant. Die Reiche, wenn ich jetzt sage, Sterntyp ist mir egal, ja, überhaupt. Mhm. Reicht die Schätzung von 2% bis 99%.
Das ist auch eine große Range.
Das bedeutet, wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht, ja.
Ja, wir wissen es nicht.
Okay.
Von Kepler her ist die, viele sagen vielleicht 30%, 40%, 50%.
Echt, ja?
Aber
30%, 40%, 50% der Planeten wären erdähnlich.
Ja, solche zu korrigieren. Aber es gibt eben auch andere, und der Bereich ist sehr groß.
Du kennst dich jetzt so gut aus mit dem Thema, du hast ja eine persönliche Einschätzung. Also wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass wir eine zweite Erde finden?
Also wenn ich als zweite Erde jetzt sage, es ist ein Gesteinsplanet in dem Bereich, wo es bewohnbar sein könnte. Also ja. Es muss nicht exakt Erde sein. Dann bin ich, dann denke ich, dass wir mit Pluto welche vielleicht eine Handvoll finden werden. Und wenn es dann viele gibt, vielleicht auch noch mehr. Okay. Die Schätzungen, die wir veröffentlicht haben, reichen von einer Handvoll bis 100, je nachdem, welche Zahlen man nimmt.
Okay.
Also es ist wirklich schwer. Sie fragen etwas sehr Schwieriges.
Wir spekulieren.
Naja, wir treiben sehr viel Aufwand, um die Frage zu beantworten.
Um nicht
sagen wir so, wir arbeiten dran. Ja?
Okay, gut. Ja, aber es ist ja zumindest schon mal sowas zu sagen, es gibt eine wirklich gute Chance mit Plato.
Ja, sonst würden wir es ja nicht machen.
Genau.
Ja, so. Also wenn wir da nicht dran glauben würden, würden wir es nicht
tun. Und das heißt ja dann auch, das steht ja dann in den nächsten Jahren an. Also,
ja. Genau. Also man muss ein bisschen Geduld haben. Ne? Wir starten Anfang 27, Betrieb müssen wir erstmal in Betrieb nehmen, Satelliten und so weiter. Und da muss man ein Jahr, zwei Jahre warten, drei Jahre warten.
Ja, das heißt, wir könnten noch in diesem Jahrzehnt eine zweite Erde finden.
Ja.
Okay. Und dann stellt sich aber ja noch die Folgefrage. Jetzt haben wir dann Gesteinsplaneten, so ich sag mal erdähnlich und ne, ähnlicher Stern wie die Sonne und so weiter. Und dann ist natürlich die Anschlussfrage, lebt da was? Mhm. Wie kriegt man das raus?
Ja, da muss man mehr machen. Das heißt, da müssen wir auf die Atmosphäre schauen. Das macht Pluto nicht. Mhm. Ja, da braucht man eine andere Art Mission, denn dann wollen wir ja wissen, was ist in der Atmosphäre. Lebt da was? Wir lösen den Planeten ja nicht auf, wir sehen ihn ja noch nicht mal.
Ja.
Das heißt, wir können nicht hinschauen, bewegt sich da was, läuft da einer rum und winkt uns zu. Sondern wir müssen es indirekt machen. Und das indirekt heißt, man geht über die Atmosphäre. Das wird heute schon für Gasplaneten, Kleinplaneten gemacht mit dem James-Webb-Teleskop. Mhm. Man nutzt die Transitgeometrie aus, weil im Transit, wenn der Planet vor dem Stern steht, jetzt haben wir das gesehen, dann muss hier das Licht des Sterns auch durch die Planetenatmosphäre durch.
Auf dem Weg zu uns,
Weg zu uns. Und wenn dann in der Planetenatmosphäre Moleküle sind, die Licht absorbieren, das heißt Licht absorbieren, dann sehe ich das hinterher, dann kann ich das messen von hier aus.
Ja, okay.
Und dann kann ich feststellen, was ist in der Atmosphäre drin.
Okay.
Und das macht man auch schon. Und man hat bei den Planeten, bei den Gasplaneten, man hat alles Mögliche gefunden, von natürlich Wasserstoff und Helium, aber auch Wasser, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Natrium, Schwefelverbindung, alles Mögliche. Ja. Und das ist natürlich toll, weil dann kann man hingehen, kann man mehr lernen über die Planeten.
Ja.
Und wenn wir das mal können wenn wir einen erdähnlichen Planeten haben, eher groß, von dem wir das können, um einen sonnenähnlichen Stern, dann können wir die natürlich mit der Erde vergleichen.
Ja. Okay, und was müsste man da finden, um sagen zu können, das wäre ein Hinweis auf Leben in der Atmosphäre?
Das ist eine große Diskussion,
ach so,
über die viele Leute sich Gedanken machen.
Ja.
Denn eins muss einem immer klar sein, das Leben, die Entdeckung von Leben auf einem anderen Planeten, auch im Sonnensystem, ist immer ein Indizienbeweis.
Aha.
Ja, denn wir sehen, wenn das Leben jetzt hier rumlaufen würde,
können wir es sehen.
So wie in Hollywood können wir es sehen.
Ja.
Nicht? Aber schon die Frage, was ist Leben? Was ist Leben auf einem anderen Planeten, der vielleicht ganz anders ist? Mhm. Die Erde heute kennen wir sehr gut. Mhm. Wir wissen, wie unsere Atmosphäre aussieht. Wir wissen, warum sie so aussieht. Ne? Wir wissen, da ist Sauerstoff, da ist Wasser, das ist all diese Dinge. Wir wissen, es kommt durch Leben.
Ja.
Also wie viel kommt durch Leben, wie viel kommt von anderen Quellen. Ja. Wenn wir also einen Planeten finden, der 1:1 wie unserer ist, würden wir sagen, Indiz ist sehr stark.
Ja.
So. Ja. Und je weiter sie jetzt von dem Fall weggehen, desto schwieriger wird es mit dem Indizienbeweis.
Okay.
So, das heißt, sie brauchen einfache Kriterien. Und was man sagt, ist halt Sauerstoff, Leben auf der Erde, wir produzieren Sauerstoff.
Ja.
Dass es so viel Sauerstoff in der Erde gibt, 20% Sauerstoff in unserer Atmosphäre, das wäre nicht so, wenn das Leben nicht da wäre.
Ah ja, okay. Ja,
wenn wir heute alles Leben von der Erde wegnehmen würden, was wir natürlich nicht wollen, machen wir als Gedankenexperiment, dann würde der Sauerstoffgehalt sehr schnell runtergehen.
Ah ja.
Würde nicht auf Null gehen, aber er würde sehr, sehr stark runtergehen.
Ja.
Das heißt, Sauerstoff, dann Wasser. Mhm. Ja, wir brauchen Wasser zur Entstehung von Leben.
Ja.
Ja. Das sind so Dinge. Ozon, also ein Ozon wäre auch ein Indikator für Sauerstoff. Kohlendioxid, Methan, Treibhausgase, die es warm machen.
Ja.
Nach solchen Dingen.
Das wären zumindest dann mal Hinweise, dass da irgendwelche, weiß nicht, biologischen Prozesse, was auch immer, ablaufen. Ne?
Genau.
Aber es ist halt immer alles indirekt.
Es sind indirekt, ja. Es sind Indizienbeweise.
Jetzt, wenn wir über Leben da draußen im All irgendwo sprechen, dann, ich weiß nicht, entweder wir denken an uns oder wir denken an das, was wir aus Filmen kennen. So. Und beides ist aber sind ja nicht die einzigen Möglichkeiten. Und ich glaube, du sagst ja auch, ihr könnt nicht ausschließen, dass Leben ja auch ganz anders aussehen könnte. Wie ja. denn?
Ja, das ist jetzt eine Frage, die muss man Biologen stellen. Ja. Ich bin kein Biologe, ich bin Physikerin.
Ja.
Habe sie natürlich auch gestellt. Mhm. das ist halt ein Problem. Wir haben hier kohlenstoffbasiertes Leben. Ich sagte ja schon, die Detektion von Leben ist ein Indizienbeweis. Und ich werde diese Frage oft gefragt, was ist denn mit siliziumbasiertem Leben oder so etwas? Das kann es natürlich alles geben, aber wie soll ich einen Indizienbeweis führen, für etwas, das ich gar nicht kenne.
Ja,
das
klar.
geht einfach nicht.
Ja. Ja. Nee, da musst du spekulieren. Aber das macht ihr nicht so gerne in der Wissenschaft.
Ja, ja, aber wir müssen es, wenn wir spekulieren, müssen wir es zumindest in Computermodelle packen können.
Okay.
Ja? Dass man sagt, ich weiß so viel oder mache so viel Annahmen, dass ich es in einem Computer nachbilden kann und dann schauen kann, kann ich daraus etwas lernen, mit dem ich es beweisen könnte. Kann ich irgendeinen Effekt, irgendetwas sehen, was ich nachweisen könnte. Ja. Wenn ich das nicht kann, dann ist halt reine Spekulation.
Ja. Aber es könnten jetzt auch irgendwelche Würmchen in der Atmosphäre eines Gasplaneten sein, die da rumfliegen. Kann auch Leben sein, ne?
Das kann auch Leben sein, natürlich. Mhm. Aber man muss sich halt überlegen, wie man es nachweist. Ja.
Ja, okay, gut. Okay, wir haben jetzt schon gehört, Heike, dank euch und eurer Mission, das Leben im All, Leben ist falsch, aber dass wir in den nächsten Jahren zumindest mal wissen, ob es erdähnliche Planeten gibt und so weiter. Und dann kann man eben weiter gucken, wie es mit Leben aussieht. Jetzt wäre die Frage, jetzt wird es ein bisschen spekulativ natürlich, aber wenn wir da was finden, sollten wir überhaupt versuchen, Kontakt aufzunehmen zu einer anderen Lebensform?
Naja, das ist halt eine sehr philosophische Frage. Erstmal sollte ich vielleicht klarstellen, dass wenn wir nach Leben suchen,
ja.
dann suchen wir nach Mikrobien, also jedes Zeichen von Leben.
Mhm.
Ja, und wenn es Mikroben sind, weil der Schritt, überhaupt zu wissen, es hat sich Leben, egal wie primitiv es ist, gebildet woanders, ist ein so großer Schritt. Wenn wir den erstmal haben, dann ist schon mal gut.
Ja.
Ja. Und dann ist die Frage, was ist mit intelligentem Leben? Wir wissen ja, SETI, das Projekt in den USA, die suchen nach intelligentem Leben,
ja.
die schicken Radiosignale, suchen nach Radiosignalen. Und die Frage ist, wie viel intelligentes Leben gibt es in der Milchstraße oder überhaupt? Wir wissen es nicht.
Ja.
Für uns ist erstmal der Schritt überhaupt Leben, weil das erstmal die Grundfrage. Wenn es keine Mikroben gibt, gibt es auch kein höher entwickeltes Leben.
Okay.
Und die, wenn wir uns die Erde anschauen, 4,5 Milliarden Jahre sind wir alt.
Mhm.
Höher entwickeltes Leben gibt es erst
ganz kurz.
Ja. Das heißt, wenn ich anfange zu suchen, dann suche ich erstmal nach allem.
Mhm.
Und
Ja, klar.
Das ist erstmal.
Ja, ich habe in der Beschäftigung damit nämlich die nennen das Dark Forest Theorie gefunden. Und das ist, habe ich gelesen, ist die Vermutung, dass viele außerirdische Zivilisationen da draußen irgendwo existieren, dass die aber einfach still und vielleicht auch feindselig sind aus Angst vor Zerstörung, ne, oder um sozusagen sich da irgendwie zu schützen, wie auch immer. Ich meine, das ist jetzt alles wahrscheinlich für dich nicht wirklich richtig Wissenschaft, oder? Aber was denkst du über sowas?
Sagen wir so, es hat ja sehr lange gedauert, höher entwickeltes Leben auf der Erde zustande zu bringen. Etwas über die Lebenszeit des Planeten.
Ja.
Das heißt, wir wissen nicht, ob das normal ist.
Ja.
Wir wissen nicht, sind wir besonders schnell gewesen oder besonders langsam. Das werden wir erst sehen. Deswegen ist das mit dem Alter so wichtig, zu wissen, wie alt sind andere Systeme.
Ja.
Höher entwickeltes Leben, entweder es dauert immer so lange, vielleicht sogar noch länger.
Mhm.
Damit ist es sehr unwahrscheinlich.
Ja.
Oder es gibt es häufig und die stellen sich alle tot.
Ja. Aus gutem Grund.
Aus gutem Grund. Ich weiß es nicht.
Ja.
Genauso wenig wie der andere.
Ja, genau. Ja. Ja. Wie würde sich aus deiner Sicht unsere Gesellschaft verändern, wenn wir wüssten, es gibt da draußen noch Leben im All?
Also ich denke, es hätte einen großen Effekt. Es hängt natürlich darauf an, was es für Leben ist. Wenn ich mit Leuten rede und die fragen und ich sage, ja, wir suchen nach Also erstmal Mikroben, ja, das Leben, was wir suchen, Sauerstoff, das wird natürlich, Sauerstoff wird auf der Erde von Blaualgen produziert, hier im großen Stil. Ne? Ja, ja. Und die Leute sagen, ja, was interessieren mich die Blaualgen auf einem anderen Planeten? Ja. Das liegt aber daran, dass man sich nicht klar macht, wie groß der Schritt überhaupt, also ohne Blaualgen, also ohne primitives Leben auch kein hochtechnologiertes, differenziertes Leben. Es muss ja erstmal anfangen. Ja. Deswegen ist dieser Schritt zu wissen, es gibt irgendwo anders auch Leben, erstmal ein wirklich wichtiger Schritt. Mhm. Auch wenn ich verstehen kann, dass das jetzt einen selber nicht so berührt, wie wenn der Alien jetzt vor mir steht. Ja. Ja. Und die meisten Leute scheinen wohl sehr positiv, finden das erstmal toll und spannend.
Ja.
Wenn wir tatsächlich andere Zivilisationen finden, das ist dann eine andere Liga, denke ich. Dann geht es ja darum, wie gerade gesagt, stehen die uns freundlich gegenüber oder feindlich?
Ja, es gibt ja die These, dass es meistens für die weniger gut entwickelte nicht gut ausgeht, wenn zwei Zivilisationen aufeinandertreffen und die eine ist ihr irgendwie voraus. Ne?
Genau, genau. Von daher sind wir mit dem Suche nach Leben überhaupt, also was synonym ist mit primitivem Leben, erstmal auf der sicheren Seite.
Auf der sicheren Seite, okay. Finden wir so schnell keine richtigen Aliens. Und es ist ja auch so, ich meine, mit heutiger Technik hinreisen wäre ja eh keine Option. Ne? Also forschen wir eigentlich für eine Erkenntnis, die dann auch erstmal nur eine Erkenntnis bleiben wird.
Ja, wobei ich das nur nicht so klein sehe, aber ja, im Moment erstmal ja. Und vielleicht ist es auch ganz gut so.
Ja, ja. Ich würde gern zum Schluss, Heike, mit dir noch eine Kategorie machen, die heißt Fakt oder Fake. Ich habe 2, 3 Thesen und ich würde gern von dir hören, sind die Fakt oder Fake und vielleicht auch kurz warum. Die erste, wir haben schon längst außerirdisches Leben gefunden, es wird nur geheim gehalten. Fakt oder Fake?
Ich halte das für Fake.
Ja?
Ja, weil Verschwörungstheorien dieser Art machen sich leicht.
Ja.
Und es gibt keinen Beweis dafür. Die Wahrscheinlichkeit, dass Leben hier auf die Erde kommt, ist so gering, dass ich das für Fake halte.
Okay. Also das Außerirdische hier irgendwie herkommen.
Ja.
Das
ist, ja, okay. Und völlig unbemerkt bleiben, halte ich einfach für so unwahrscheinlich, dass ich mir das nicht vorstellen kann.
Ja, dann müssten Sie ja auch irgendwie dieses Problem mit der Reise, da wie kommt man von weit weg hierher und so, alles schon gelöst haben und das dann aber ohne, dass es jemand mitkriegt. Also eher unwahrscheinlich.
Ja, genau.
Okay. Nächste These, ohne Weltraumforschung, Astronomie, Astrophysik hätten wir im Alltag kaum einen Unterschied. Das ist alles Luxusforschung. Fakt oder Fake? Kannst du nicht mehr hören?
Das ist Fake, weil ohne Astronomie keine Raumfahrt, ohne Raumfahrt kein GPS, keine Kommunikation, keine Klimaüberwachung. Unser ganzes modernes Leben basiert auf der Raumfahrt inzwischen.
Ja, okay, auf der Raumfahrt. Aber jetzt, also das ist nicht böse gemeint, aber ich könnte ja jetzt sagen, jetzt Exoplaneten in hunderten von Lichtjahren Entfernung, mit den Milliarden könnte man auch andere Sachen machen, weil wie gesagt, das ist ja nichts, wo wir jetzt direkt einen praktischen Nutzen daraus haben.
Das ist Grundlagenforschung, das ist richtig, wo man auch immer in Perspektive sehen muss, setzen muss, wie viel Geld geht in diese Grundlagenforschung im Vergleich zu anderen und da ist es schon wenig und das ist ja auch so, es ist ja nicht, also die Hauptgeldströme gehen schon auch in die Richtung, die für unser tägliches Leben wichtig sind, ne? Gesundheit, Sicherheit, Wohlstand, aber eben auch in Grundlagenforschung mit einem gewissen Anteil. Grundlagenforschung ist eben auf die Erkenntnis ausgerichtet, aber auch daran, es ist der Pool, aus dem Neues kommt. Mhm. Und wenn Sie etwas wirklich völlig Neues haben, dann können Sie das nicht vorhersagen, sonst wäre es ja nicht neu.
Ja.
Und Sie können nicht vorhersagen, aus welcher Ecke es kommt. Mhm. Und wenn Sie Anfang des 20. Jahrhunderts jemandem gesagt hätten, ja, der Herr Einstein da, ne, der hat da so Theorien, allgemeine Relativitätstheorie, ja, was ist das? Wozu ist das gut? Nicht? Brauchen Sie heute zum Satelliten navigieren, sonst funktioniert das alles nicht. Ja. Quantentheorien, die aus den Anfang 20. Jahrhundert, auch von den Wissenschaftlern dort hätte Ihnen niemand sagen können, dass das mal in unsere Computer, ihre Handys, in unser Leben mündet. Ja. Das kann man einfach nicht voraussehen. Ja. Und deswegen braucht man Grundlagenforschung. Und Grundlagenforschung ist erstmal nicht zielgerichtet, sondern geht in alle möglichen Richtungen. Und es ist wie die Natur. Ich mache mal den Vergleich mit der Natur.
Ja.
Die Natur funktioniert ja auf Evolution, nicht? Wenn sich was ändert, dann passt die Natur sich an. Wenn Sie hocheffizient denken, dann würde es doch reichen, hier in unserem Weidengarten nur eine Sorte Baum zu haben. Ja, natürlich, wenn Sie sagen, okay, ich muss Sauerstoff verarbeiten, brauche ich Photosynthese, da brauche ich nicht verschiedene Baumtypen. Ich brauche einen. Einen, der ist optimiert, dann brauche ich einen vielleicht für den Mittelmeerraum, einen für den Norden. Ja. So, dann ist doch gut. So als ökonomisch denkender Mensch. Würde doch reichen. So arbeitet aber die Natur nicht. Die Natur hat viele, viele verschiedene Baumarten, ich nehme jetzt mal Bäume als Beispiel, die alle leicht variieren. Hm. Ja, die alle wachsen hier in mittleren Breiten, geht es hier gut. Hm. Aber sie sind alle ein bisschen anders.
Ja.
Und wenn eine Änderung kommt, dann sind da welche dabei, die überleben, die sich weiterentwickeln können, die sich adaptieren können. Sie wissen aber nicht, welcher. Hm. Von vornherein. Nicht? Und so funktioniert ja die Natur auch. Sie haben viele Tierarten, sie haben Ökosysteme, sie haben eine große Fauna. Warum? Weil sie damit sehr resilient sind gegen Änderungen. Dass das Leben auf der Erde überlebt, das tut es ja seit langer Zeit, nicht an sich. Das wird ja weitergehen. Und so ist ein bisschen Grundlagenforschung. Sie machen viele, viele verschiedene Dinge. Mhm. Und was dann nachher weitergeht.
Okay. Weiß man einfach
vorher nicht. Weiß man vorher nicht, aber es ist die Grundlage für die Zukunft.
Ah, ja, okay, das kann ich verstehen. Ja. Werden wir, Heike, es noch erleben, dass wir wissen, ob es da draußen irgendwo Leben gibt?
Wir werden erleben, dass wir in der Lage sind, es nachzuweisen. Mhm. Wenn wir, angenommen, Pluto wird tatsächlich einen erdähnlichen Planeten um einen sonnenähnlichen Stern finden. Wo wir sagen, der Stern und die Bedingungen sind jetzt so, dass es passt, dass man diesen Indizien besser führen kann als mit Systemen, die um Sterne kreisen, die ganz anders sind. Dann brauchen wir Nachfolgeprojekte vom James-Webb-Teleskop. Mhm. James Webb selber ist noch nicht in der Lage dazu, aber die nächsten, die schon in der Planung, in der Designplanung konkret sind, werden so gebaut, dass sie dazu in der Lage sein werden.
Ja.
Zeitskalen, über die wir reden, sind jetzt 10, 20, 30, 40 Jahre. Also eine Generation, wo wir sagen, wenn diese Missionen gebaut werden, wenn man sagt, wir wollen das und nehmen das Geld in die Hand und machen das, das ist natürlich immer eine Entscheidung, die politisch getroffen wird. Aber wenn man sagt, man baut den Mann und nimmt das Geld in die Hand, macht das, dann ist man in der Lage, nach diesen Kriterien zu suchen.
Mhm.
So, und dann ist die Frage, findet man was oder nicht?
Und was glaubst du, werden wir was finden?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wirklich der einzige Planet im Universum sind, wo Leben ist. Vielleicht mag ich es ja auch nur nicht glauben.
Ja,
ja. Ich habe natürlich auch keine Beweise dafür, es ist rein subjektiv.
Ja.
Aber ich kann mir, wenn ich mir anschaue, wie das Leben hier auf der Erde jede Nische besetzt und die schwierigsten Bedingungen besetzt, in heißen Schloten auf dem Meeresgrund, im Eis, in radioaktiven Bedingungen, überall ist Leben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur hier ist.
Okay.
Aber ich werde es sehen, wir werden es. Vielleicht erlebe ich es noch.
Das ist doch mal schon eine Perspektive, dass wir noch die Chance haben zu erfahren, ob es da draußen Leben gibt.
Ja. Aber es ist subjektiv, nicht? Ja. Ich habe auch Kollegen, die das genau das Gegenteil behaupten.
Mhm. Also, dass es das nicht gibt oder dass wir es zu noch lang dauert, ob
es zu finden. Es gibt ja die Rare-Earth-Hypothese und die wird auch sehr vehement von Kollegen vertreten, auch mit guten Gründen.
Dass
man sagt, es ist so unwahrscheinlich, dass die gleichen Bedingungen, die wir auf der Erde haben, nochmal woanders sind. Dass es eben zu unwahrscheinlich ist, dass sich woanders Leben gebildet hat.
Okay.
Nicht? Und letztendlich denke ich, wir können das nicht wirklich entscheiden. Wir müssen messen, deswegen machen wir den Aufwand.
Ja. Mhm. Okay. Gut. Heike, zum Abschluss. Jetzt startet Pluto, sagen wir mal, in einem guten Jahr. Wie geht es danach für dich weiter? Also gefühlt fällt doch dann so ein Lebensinhalt plötzlich weg oder geht es dann erst richtig los?
Also für die Kollegen und für die Wissenschaftscommunity geht es dann erst richtig los.
Okay.
Weil dann kommen die Daten und dann beginnt die Suche und dann kommen die Ergebnisse und dann wird es unheimlich spannend.
Mhm.
Ja.
Okay. Na gut. Und für dich geht es dann auch noch weiter?
Naja, ich bin ja nur ein bisschen älter und komme an meine Rente.
Okay. Achso, okay. Ja, gut. Dann passt das ganz gut zusammen. So
ich muss dann sehen, wie es weitergeht.
Okay, gut. Zum Abschluss, darfst du, Heike, noch raten, wer die nächste Person sein wird, die hier an der Bar Platz nimmt? Deine Vorgängerin hat dich ja quasi auch erraten. Ich habe es dir im Vorgespräch schon kurz erzählt oder ist dir zumindest thematisch auf die Schliche gekommen, sagen wir es mal so. Und ich habe von ihm, es ist jetzt ein Bild und drei Tipps. Jetzt kann es aber auch sein, dass du ihn auf dem Bild schon erkennst, weil es ist durchaus jemand, den man vielleicht schon mal gesehen haben könnte. Schon mal gesehen? Den Herrn. Ihr könnt es auch sehen, wenn ihr uns zuguckt. Okay. Nee, muss nicht. Aber ich habe auch drei Tipps. Erster Tipp ist, auch er kommt aus Forschung und Lehre. Ja. Das hilft jetzt noch nicht so viel. Das ist noch ein weites Feld. Ne? Ihn beschäftigen die großen Fragen des Seins. Eigentlich ist es ähnlich wie bei dir, aber er ist in einer anderen Richtung. Und der dritte, philosophieren ist seine Berufung. Irgendeine Idee?
Nee, es klingt nach Kosmologie.
Ja, es ist nicht ganz, aber auch Wissenschaft auf jeden Fall. Ja. Also ich kann es auflösen. Er hat übrigens gesagt, dass seine wissenschaftliche Disziplin, das ist die Philosophie, die Urmutter von den meisten heutigen Wissenschaftsdisziplinen ist. Unter anderem auch der Physik und so weiter. Das hat sich alles aus der Philosophie entwickelt. Das kann ich schon mal sagen. So, wer ist er jetzt? Das ist Professor Julian Nieder-Rümelin. Das ist sozusagen, ja, so ein bisschen der, wir haben es vorher gesagt, der Hausphilosoph der Deutschen, der zum einen einfach, ja, philosophisch natürlich sehr, sehr geistreiche Positionen vertritt, sagen wir es mal so. Und zum anderen aber auch politisch aktiv. Er war zum Beispiel im Kabinett von Gerhard Schröder Kulturstaatsminister damals. Hat da auch so, ja, die ein oder andere politische Episode erlebt, die wir auch thematisieren werden, aber natürlich auch einmal seine Positionen zu gewissen Themen, die unsere Zeit eben bewegen, politische wie gesellschaftliche. Das wird der nächste sein.
Das wird ganz bestimmt ganz spannend.
Ja, das kann ich schon sagen, weil wir es schon aufgenommen haben. Es wird ganz spannend. Gut, Heike, ganz, ganz herzlichen Dank an dich, dass du heute unsere Gästin hier an der Bar warst. Mir hat Spaß gemacht, einfach mal einen Einblick in deine Leidenschaft, dein Forschungsfeld zu bekommen und vor allem auch die Perspektive, dass da wirklich in den nächsten Jahren einiges auf uns wartet an neuen Erkenntnissen. Vielen Dank und danke an euch, dass ihr wieder dabei wart bei Nah, Neugierig und Negroni und bis zum nächsten Mal.